Was löst bei uns Angst aus oder Wut oder Freude? Wie entstehen Gefühle? All diese komplexen Zusammenhänge in unserem Körper, die uns reagieren lassen, wie wir es tun, kann auf wunderbar einfache Weise Dr. Leon Windscheid erklären. Leon Windscheid ist einer der bekanntesten Psychologen Deutschlands, der in Podcasts, als Moderator verschiedener Fernsehformate, in Büchern und auf Live-Tourneen seinem Publikum auf äußerst humorvolle Weise diese komplexen wissenschaftlichen Zusammenhänge näher bringt. Und sein Publikum in den ausverkauften Hallen, man muss es so sagen, frisst ihm quasi aus der Hand. Man kann sich auf YouTube davon überzeugen. Zurzeit ist Leon Windscheid wieder mit einem Programm unterwegs. Alles perfekt heißt es. Darin spürt er einem Phänomen nach, dem wir wohl alle mehr oder weniger ausgeliefert sind, dem überbordenden Anspruch einer ungesunden Perfektion. Wie perfekt, dass er heute unser Gast ist in SWR Kultur. Schönen guten Tag, Leon Windscheid.
Ja, hallo. Ich freue mich erstmal über so eine perfekte Anmoderation. Das war ja sehr charmant. Vielen Dank.
Herr Windscheid, woher kommt das, dieser Perfektionswahnsinn? Und was hat Sie daran gereizt, das in ein zweistündiges Bühnenprogramm zu packen?
Ich bin wirklich aus einer ganz eigenen Motivation heraus losgezogen. Ich habe für mich gemerkt, ey, es ist zu viel. Es ist zu viel Trump, zu viel Botox, zu viel Instagram, zu viel Dubai-Schokolade, zu viel 10.000 Schritte am Tag laufen müssen, um die Dubai-Schokolade wieder loszuwerden. Und in meinem Kopf war so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber dieses Gefühl ganz oft, wenn du die 2 Kilo abgenommen hast, wenn du das Projekt fertig hast, wenn du den Punkt im Lebenslauf abgehakt hast, dann bist du angekommen, dann wirst du dich mögen, dann bist du zufrieden. Und ich glaube, jeder, der es schon mal versucht hat, merkt ja dann irgendwann, dieser Punkt kommt nicht. Ne? Und es war bei mir sogar im Gegenteil, je mehr ich mit in diesem Hamsterrad gelaufen bin, desto mehr habe ich gemerkt, werde ich nachts um 4 Uhr plötzlich wach und dann liegst du im Bett und es kreisen so die Gedanken in deinem Kopf und du weißt nicht, wie du sie ausgehst. Oder wenn wir in Urlaub gefahren sind, ich bin so oft am Anfang vom Urlaub krank geworden und habe einfach gemerkt, ey, das tut dir nicht gut, wie du hier durch diese Welt gehst. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine. Ich glaube, dass viele zurzeit auf dem Zahnfleisch gehen, beziehungsweise viele merken, hey, da ist was aus den Fugen geraten, was so die Ansprüche, das Vergleichen, das permanente Verfügbarsein müssen, was das angeht. Und dem wollte ich was entgegenhalten. Und daraus ist diese Show entstanden.
In welchen Bereichen fordern uns denn diese übertriebenen Ansprüche an uns selbst besonders heraus?
Ich merke das in ganz vielen Bereichen. Also nehmen wir mal das Körperliche. Ich glaube, da können wir uns zig Stellen vornehmen. Ich denke immer so, wenn es nur einen Mann auf dieser Welt gäbe, würde der irgendwann morgens wach werden und sich denken, nee, ich muss nach Istanbul fliegen, Haare machen lassen. Und dann denke ich, nein, das ist etwas, was uns die Gesellschaft von außen mit reingibt. Du musst perfekt aussehen. Aber nicht nur das, gerade bei, ich habe eine ganze Reihe von Freundinnen, die jetzt so mit Mitte 30 einen unglaublichen Druck verpasst bekommen, entweder Mutter zu werden und wenn sie es dann sind, aber bitte die perfekte Mutter zu sein. Ne? Bitte arbeiten, aber nicht zu viel arbeiten, weil man darf auch keine Rabenmutter sein. Abends dann aber bitte auch nochmal zum Sport. Übrigens auf der Yogamatte unbedingt auch strahlen. Das Ganze am besten noch bei Instagram hochladen, die perfekte Liebhaberin sein und Karriere machen. Es ist einfach, dass ich den Eindruck habe, ey, wir haben so ein bisschen verlernt, mit uns ein Stück weit gelassener umzugehen und sich da mal auf die Suche zu machen und zu fragen, das ist mir auch ganz wichtig bei der Show, nicht, wie geht jetzt die 180-Grad-Wende? Ich will den Leuten nicht das neue Leben versprechen und sagen, morgen machst du hier deine Exit-Strategie und dann ist alles anders, sondern ich glaube viel eher an kleine Schritte und Veränderungen, wo es eher um so Nachjustieren geht. Da eine Schraube verändern, da einen Schieberegler vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung, um etwas anders mit sich umzugehen.
Ich habe den Eindruck, und das haben Sie eben auch schon angedeutet, dass es in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist mit diesem Optimierungswahn, dem sei perfekt. Stimmt das? Oder gab es das schon immer, aber war vielleicht nicht so präsent?
Das ist natürlich eine der großen spannenden Fragen, wo wir in der Psychologie immer differenzieren. Also, dass man jetzt sagen würde, hey, dieses sich Druck machen oder die Welt dreht sich immer schneller, dass es das nicht früher auch schon gab, das wäre Quatsch. Es gibt, glaube ich, schon Briefe von Goethe, wo der darüber geklagt hat, wie schnell die Postkutschen fahren. Ne? Was für uns heute im Vergleich zu E-Mails, die in Sekundenbruchteilen um die ganze Welt fliegen oder irgendwelchen Turbojets irgendwie albern erscheint. Aber es ist, denke ich, schon so, dass wir irgendwann auch ein Maß erreichen, wo man merkt, jetzt geht es nicht mehr klar. Und zum Beispiel ein Forschungsbereich, den ich dann sehr interessant finde, da habe ich vor kurzem mit einem Professor gesprochen, der mir erzählt hat, dass man seit vielen Jahrzehnten gerade bei Kindern und Jugendlichen nach dem Druck fragt und nach den perfektionistischen Ansprüchen der Eltern. Und auch da könnte man jetzt sagen, vielleicht sind die Kinder heute sensibler und wissen, dass man vielleicht auch mal auf sowas wie Druck achten kann. Aber die Zahlen gehen so krass nach oben, dass er sagt, es kann auf keinen Fall nur daran liegen, dass sich die neue Generation mehr anstellt, sondern scheinbar gibt es da wirklich auch von außen mehr Druck. Das fand ich ganz interessant. Und ich glaube, das ist nur ein Bereich. Die Schönheitsoperationen sind nochmal ein anderer, wo es explodiert. Die Zahlen haben sich in den letzten 10 Jahren fast verdoppelt in Deutschland. Bei Männern nehmen sie auch massiv zu, wo ich denke, das wäre nochmal was. Und vielleicht nochmal sowas wie Social Media. Auch da gibt es großen Streit. Schadet das den Leuten wirklich? Oder ist es nicht zum Beispiel so, dass bestimmte Menschen, die Gruppen von Minderheiten zugehören, dass die dort zum Beispiel Connection finden? Oder ich auch selber. Ich habe auch schon mal interessante Nachrichten und Inhalte bei Instagram gesehen. Aber andersrum frage ich, hat schon mal irgendwer sein Handy weggelegt nach einer halben Stunde auf dem Klo oder abends, bevor man schlafen will, wo man durch TikTok gescrollt hat oder durch Instagram und hat danach gesagt, das war eine gute Zeit? Also ich habe das noch nie erlebt, ne? Sondern viel eher, man vergleicht sich dann und ist neidisch, guck mal, wie sexy die alle aussehen und wo die alle toll Urlaub machen und wie wenig die arbeiten und was die für fette Autos fahren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir uns einfach bewusst machen, es ist sehr gut möglich, sich in dieser Welt viel zu vergleichen, sich viel Druck zu machen, nie ganz zufrieden mit sich zu sein.
Am Ende steht die Erkenntnis, Herr Winscheid, dass dann alles perfekt ist, wenn wir akzeptieren, dass niemals alles perfekt ist. So heißt es auch in Ihrem Pressetext zu Ihrem Programm. Doch wie gelingt dieses glückliche Unperfektsein oder glücklichere Unperfektsein wirklich? Denn wissen tun wir das, aber wie schaffen wir es, auch dahin zu kommen?
Also ich nehme die Leute an dem Abend mit auf eine Reise. Es beginnt damit, dass wir erstmal versuchen zu verstehen, wie tickt denn eigentlich unser Hirn und warum verteidigt unser Hirn an ganz vielen Stellen auch Glaubenssätze, zum Beispiel ich muss die perfekte Mutter sein oder Therapie ist nur für Loser, obwohl es uns eigentlich besser täte, wenn das nicht so wäre. Und da muss uns zum Beispiel jetzt mal ganz verkürzt klar sein, dass wir so Trampelpfade in unseren Kopf laufen, dass wir Verhaltensweisen, die wir immer wieder an den Tag gelegt haben, weil wir irgendwann mal gelernt haben, du bist hier nur was wert, wenn du Leistung lieferst oder wenn du gut aussiehst, dass das im Prinzip dann unser Versuch ist, in dieser Welt klarzukommen. Eine Coping-Strategie nennen wir das in der Psychologie. Und dass uns das früher vielleicht geholfen hat, aber mittlerweile nicht mehr gut tut. Und wenn ich daran möchte, dann reicht nicht ein Fingerschnips, sondern dann muss ich was tun. Dann muss ich vielleicht auch ein Stück weit an mir selber arbeiten. Und dann, nachdem wir damit gestartet sind in den Abend, habe ich eine Reihe von kleineren Übungen oder oft sind es auch nur Impulse, neue Gedanken. Und eine kann ich mal teilen. Da hat man in einer Studie zeigen können, wenn man die Leute fragt, wie könnten die Dinge in deinem Leben anders sein? Dass es eigentlich immer nur ist, dass die Leute sagen, ja, mein Handy-Akku, der könnte länger halten, mein Haustier könnte noch geduldiger sein, meine Gesundheit noch besser, mein Konto noch voller. Keiner kommt auf die Idee, sich mal vorzustellen, hey, es könnte aber auch schlechter sein. Und dann mache ich mit den Leuten so eine Art Baum im Kopf auf, dass ich sage, es ist völlig okay, wenn der Baum Äste in die Richtung hat, immer besser, weil wir wollen was erreichen, wir wollen was bewegen. Das ist ganz normal und menschlich. Aber kann ich diesem Baum vielleicht auf der anderen Seite auch ein paar Äste entgegenhalten, wo ich mich erinnere? In meinem Fall zum Beispiel, klar, meine Stimmung könnte noch besser sein. Sie war aber auch schon mal schlechter, ne? Als ich durch eine schwierige Zeit gegangen bin, als ich nicht gut behandelt wurde. Oder, und das ist dann eigentlich die dritte und wichtigste Kategorie, gibt es vielleicht auch Punkte bei diesem Baum, wo ich sage, die muss ich gar nicht bewerten. Weder noch besser, noch war schon mal schlechter, sondern die bilden so ein bisschen den Stamm des Ganzen, wo ich sage, die sind, so wie sie sind, gut genug. Und das ist etwas, was wir jetzt hier ein paar Minuten im Radio vielleicht mal so ein bisschen wittern können, ne? Dass das was ist, was einem helfen könnte. An dem Abend mache ich das ausführlicher und am Ende, glaube ich, merkt man schon, ah, okay, so könnte ich auch auf mich gucken, dass ich neben allem Optimieren vielleicht auch mal Punkte anerkenne, wo ich sage, hey, die waren schon mal schlechter oder die dürfen einfach so bleiben, wie sie sind.
Sie haben uns jetzt schon so ein bisschen mitgenommen in das, was Sie tun auf der Bühne. So eine Art, ja, ich weiß nicht, psychologische Show, wenn man das so sagen kann, Unterhaltung mit wissenschaftlichem Fundament. Wollen Sie damit auch ein Stück weit beweisen, dass Wissenschaft nicht trocken sein muss, sondern auch ja, massentauglich?
Also ich versuche, das, was ich da mache, so aufzubereiten, dass jemand, der den ganzen Tag über Ölwannen in der Werkstatt als Kfz abgeschraubt hat oder in der Versicherung Schadensklasse A bis M macht, also nichts mit Psychologie am Hut hat und ja seine eigenen Themen hat, seine eigenen Bereiche, wo er sich richtig gut auskennt, trotzdem an diesem Abend nachher sagt, ey geil, da habe ich was Neues gelernt, das habe ich so noch nicht gewusst, warum hat mir das keiner vorher gesagt? Und in der Tat, ich brauche keine Chakra-Sprüche oder irgendwelches Life-Coach-Blabla, sondern ich versuche wirklich aus der Wissenschaft Sachen zusammenzutragen und dann jetzt aber nicht wie in so einem Bio-Referat oder eine langweilige Vorlesung in der Uni, sondern so aufzubereiten, dass da wirklich viel gelacht wird. Ich mache Live-Experimente mit den Leuten und am Ende eine Show entsteht. Ich sage den Menschen ganz zum Anfang, lehnt euch zurück. Wir machen uns jetzt zwei richtig gute Stunden und ich liebe das, wenn wir lachen. Ich mag es aber auch, wenn es ganz ruhig wird und wir nachdenken. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass da ganz viel Wissen da draußen ist und auch ganz viele neue Einsichten und die Forschung immer wieder tolle Erkenntnisse hat, aber die leider nicht bei uns ankommen. Und daran sehe ich meine Mission.
Okay, also was da so auf der Bühne leichtfüßig und lustig daherkommt, ist wissenschaftlich fundiert. Sie haben Psychologie studiert, dann in Wirtschaftswissenschaften promoviert, sind immer auch auf dem neuesten Stand der Forschung in Ihren Publikationen und eben Live-Programmen. Gibt es aber auch Grenzen? Gibt es Themen, die sich eben nicht so runterbrechen lassen, weil sie dann doch zu komplex sind?
Also vielleicht nehmen wir mal ein Beispiel, wo klar wird, dass ich finde, man darf das Publikum eher nicht unterschätzen. Also ich habe auch immer diesen Spagat im Kopf, dass ich denke, wie kompliziert kann es eigentlich sein und wie deep kann es auch zum Beispiel sein. Aber es gibt in der zweiten Hälfte der Show eine Stelle, wo ich lange gehadert habe, ist das was fürs breite Publikum, interessiert das die Leute? Und zwar, ich mache mich seit Jahren dafür stark, dass wir das Stigma wegnehmen, wenn Menschen ein psychisches Problem haben, ne? Dass das okay ist, sich Hilfe zu holen und dass Therapie wirkt. Und auch gerade wir Männer, die ja oft so tun, als hätten wir da die ganz harte Schale und wären so die Macker, dass auch wir vielleicht uns selbst gegenüber das Recht haben, uns mal zuzugestehen, ey, das wäre cool, wenn man da mal zur Psychotherapeutin geht oder zum Psychiater oder von mir aus auch erstmal zum Hausarzt. So, das gesagt, finde ich aber auch, dass wir mittlerweile aufpassen müssen, nicht alles zu psychologisieren. Mhm. Und dann erkläre ich den Leuten, dass wir bei den psychischen Störungen gerade so eine Ausbreitung haben. Das eine heißt zum Beispiel, dass wir bei Depressionen mittlerweile sagen, wenn man trauert, ne, weil jemand gestorben ist, kann es trotzdem eine Depression sein. Das hat man früher gesagt, nee, das geht nicht, weil Trauer bedeutet, dass man niedergeschlagen ist, dass man traurig ist. Das ist ganz natürlich, dass man das dann erlebt. Und das ist nicht krankhaft und keine Depression. So, die Befürworter würden jetzt sagen, ja, aber jemand, der das erlebt, dem muss man doch helfen können. Und die Gegner würden sagen, aber Vorsicht, wenn wir sowas wie eine Trauerreaktion plötzlich zur Krankheit machen, naja, dann besteht die Gefahr, dass wir plötzlich immer mehr zum Problem machen, was eigentlich zum Leben dazugehört. Mhm. Und dann sage ich den Leuten, nachdem ich das noch ein bisschen ausführlicher erkläre, es ist eben nicht alles ein Trigger. Und nur weil deine Chefin mal doof ist, hat die keine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und nur weil du mal 4 Tage keine Lust hast, zur Arbeit zu gehen, muss das noch keine Depression sein. Und ihr habt übrigens auch nicht alle ADHS im Erwachsenenalter, nur weil ihr das in einem 15-Sekunden-Reel auf TikTok gesehen habt und gedacht habt, das bin doch genau ich. Bitte zu den Profis gehen, wenn man sich selber unsicher ist. Aber wir dürfen nicht alles zum psychischen Problem machen. Und das ist zum Beispiel so eine Stelle, das ist ein deepes Thema, das ist auch erstmal kein lustiges Thema auf den ersten Blick, aber du merkst, wenn man das bei den Leuten mitgibt, dass ein neuer Gedanke entsteht, ne, und dass man anfängt, etwas, was man vielleicht selber schon lange wittert, aber nicht in Worte fassen kann oder den Hintergründe nicht kennt, dass man dann eine Diskussion anstoßen kann. Und das sind für mich eigentlich die schönsten Momente an dem Abend.
Sie nutzen ja dann auch Ihre mediale Präsenz für diese Tabuthemen. Depressionen haben Sie schon genannt, aber auch Ängste, Sucht in der Familie, Inklusion. Sie haben auch gesagt, warum Ihnen das wichtig ist, das zu tun. Ist es leichter, diese Tabuthemen doch mit ein bisschen Humor zu behandeln? Merken Sie, dass das Publikum dann mehr bereit ist, sich diesen Themen zu stellen?
Also ganz klar ja. Und es ist auch nicht, dass ich jetzt sage, ich mache da eine Comedy-Show oder es muss jetzt irgendwie was veralbert werden, sondern im Gegenteil, ich habe immer wieder mit Betroffenen gesprochen, die zum Teil mit den größten Herausforderungen, mit den krassesten Schwierigkeiten durch ihr Leben gegangen sind, aber in den traurigsten Momenten dann plötzlich doch zusammen gelacht wurde. Und man merkt einfach, dass Humor einmal eine Strategie ist, um mit Schwierigkeiten umzugehen. Und in meinem Fall, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich stelle mich hier auf die Bühne und erzähle euch 2 Stunden lang was über Statistiken und psychische Störungen und über Empirie und Meta-Analysen, das wäre doch nichts, wo wir hingehen wollen würden. Sondern mein Ziel ist doch, dass man Wissen mitnimmt. Und dafür glaube ich, so wird es mir ja genauso gehen, brauche ich einen Abend, wo man Bock hat. Und auch Bock hat, wiederzukommen. Und das ist halt das, was für mich passieren muss. Also, dass dabei gelacht wird und dass es Humor gibt, ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil.
Haben Sie denn auch Rückmeldungen, dass Sie dahingehend auch das Leben von Menschen verändert haben? Dass Sie vielleicht eben sich Hilfe geholt haben oder eben Dinge dann eben revidiert haben, wie Sie es gerade beschrieben haben? Also, gibt es das auch?
Also, ich möchte da immer ganz vorsichtig sein, weil ich finde, man kann auch schnell dann in sowas reinkippen, dass man da denkt, man wäre jetzt der große Lebensveränderer für die Menschen. Das ist nicht mein Anspruch und das finde ich auch oft eher schwierig, wenn Leute sich mit so einer Message auf die Bühne stellen. Da werde ich immer ganz, ganz skeptisch, wenn da jemand das neue Leben in 2 Stunden verspricht. Nein, das ist nicht mein Ansatz, sondern ich denke mir, ich versuche neue Gedanken mitzugeben, Impulse, wo du vielleicht sagst, das habe ich so noch nicht gehört, da kann ich im Alltag mal drüber nachdenken, vielleicht macht das auch was mit mir. Und wenn ich danach entweder Mails bekomme oder auch oft genug mit den Leuten ins Gespräch komme und mir dann jemand zum Beispiel sagt, hey Leon, ich habe mich jetzt, das war letztens Bernd hieß er, der sich vor seine Firma gestellt hat und gesagt hat, ich habe mich getraut, dank deiner Arbeit, das vor meiner Belegschaft zu sagen, dass ich psychische Probleme habe, schon seit einiger Zeit und mir jetzt Hilfe hole. Und der meinte, das hat so gut getan und das war so befreiend. Da könnte man jetzt sagen, da habe ich vielleicht den ersten kleinen Anstupser gegeben, aber gemacht hat er es. Ne? Mhm. Und das ist das, worauf es mir ankommt. Und nicht, dass man jetzt irgendwie denkt, ich würde da irgendwie mit einem Heilsversprechen sagen, ich kann hier die großen Leben verändern. Aber natürlich, klar, es geht doch jedem so. Wenn man ein gutes Buch liest oder einen Film guckt oder eben so eine Show sieht und das macht was mit einem, das erlebe ich ja auch, dann denkt man vielleicht mal über die Dinge anders nach. So, für mich ist eigentlich immer das Ziel, dass man am Ende rausgeht und sagt, ich habe mich selber und vielleicht auch die Person neben mir ein bisschen besser verstanden.
Ihnen geht es um gute Wissenschaftskommunikation mit Ihrem Publikum.
Genau, und Wissenschaftskommunikation heißt für mich eben nicht, dass die schnelle Pointe zählt oder die einfache Message, sondern ganz zum Schluss, wenn alles durch ist, sage ich den Leuten, ich bin wirklich froh, dass in der Zeit, wo so viel geschwurbelt wird, wo Faktenchecks irgendwie nicht mehr gelten, wo Menschen zum Teil die Wissenschaft verhöhnen oder nicht mehr für voll nehmen, dass man da so große Hallen, so viele Menschen bewegen kann, zu kommen und die da Spaß dran haben, das macht mir Hoffnung. Dass die Leute da sind, macht mir Hoffnung. Und dann ist es meistens so, dass wir uns eigentlich zusammen freuen, weil man merkt, man ist nicht alleine, im Bereitsein vielleicht auch mal um die Ecke zu denken und sich zu freuen, wenn jemand seine Sachen mit Quellen belegt.
Sie raten anderen Menschen, auf sich aufzupassen, wenn man in Ihren Kalender schaut, Herr Winscheid. Kann einem ziemlich schwindelig werden. Da gibt es all die Drehtage fürs Fernsehen, Ihre Science Slams, Ihre Arbeit für Ihre Podcasts, die rund 1 Million Mal abonniert wurden und natürlich all Ihre Tourauftritte. Die aktuelle Tour dauert allein 14 Monate an. Wie schaffen Sie es, auf sich aufzupassen?
Also das wäre jetzt so ein Gespräch, was ich auch mit meiner Mutter immer mal wieder führe. Und das meine ich gar nicht, nein, gar nicht falsch verstehen bitte, sondern ich bin sehr, sehr close mit meiner Mutter und sehr dankbar, weil ich glaube, dass natürlich diese Gefahr besteht, dass man sich selber verrennt. Ne? Und dass man, da bin ich ja nicht alleine mit, plötzlich merkt, das, was ich hier tue, das erfüllt mich, das macht mir Freude. Aber da gibt es trotzdem auch ein zu viel. Und es ist für mich auch mit 36 noch ganz normal, meine Mutter dann mal anzurufen und zu fragen, immer, wie hast du das gemacht oder kannst du mir einen Tipp geben? So, weil die ist für mich immer so eine Instanz. Ne? Wenn ich irgendwie selber unsicher bin, weiß ich, ruf so Mutter an. Und das jetzt, also diese mütterliche Weisheit, die sagt, pass auf dich auf und übertreib's nicht und sorg für Ausgleich, kombiniert mit ein bisschen noch aus meiner Wissenschaft dann wieder der Psychologie, wo für mich immer das Bild ist, wenn ich einen Ast in eine Richtung biege, indem ich mich zum Beispiel besonders anstrenge oder irgendwo Vollgas gebe oder sage, das macht mir jetzt gerade richtig Freude, das erfüllt mich, dann muss ich aber aufpassen, dass ich vielleicht den danach auch mal wieder in die andere Richtung biege, weil sonst trocknet er irgendwann aus und bricht. Und das ist für mich eher der Ansatz. Ich habe gestern noch mit meinen Kumpels zusammengesessen und wir haben ein Spiel gespielt. Ich gehe sehr, sehr gerne hier draußen joggen, wenn Zeit ist. Oder wenn ich zum Beispiel auf Tour einfach bin, dann spaziere ich mal durch Stuttgart oder gucke mir in Ulm das Münster an oder in Heilbronn. Das ist zum Beispiel rund um die Harmonie so schön, wenn man da rausgeht, dass ich dann einfach weiß, vor der Show habe ich 2 Stunden und das ist komplett meine Zeit und meine Ruhe. Und dann ist der erstmal in die andere Richtung gebogen.
Da war er wieder, der Baum.
Ja, stimmt.
Leon Winscheid.
Das war jetzt aber unabsichtlich.
Leon Winscheid, unsere Gesprächsgäste haben immer einen Musikwunsch frei und Sie haben sich von Rod Stewart einen Titel vom Anfang der 80er Jahre gewünscht. Young Turks heißt er. Warum gerade diesen Titel?
Also jedes Mal, wenn der einfach nur anläuft und schon so diese ersten Starttakte kommen, habe ich gute Laune. Ich habe den jetzt ja gar nicht erlebt, weil ich bin erst Ende der 80er geboren. Aber trotzdem, ich stehe auf so eine Mucke und jetzt call me Boomer, aber ich habe immer so das Gefühl, bei diesem ganzen Autotune und Elektro-Stuff heutzutage, ich mag ehrliche und auch alte Musik und den Song richtig gerne.
Und dieser Song enthält ja auch eine Art psychologische Botschaft, wenn man so will. Dort heißt es, wir haben nur eine Chance auf das Leben, lasst uns sie ergreifen. Also vielleicht auch inhaltlich, nicht nur die Musik und das Intro, sondern auch inhaltlich ein Lieblingssong von Ihnen.
Es ist hier keine Generalprobe. Du hast einmal diese Zeit und das sage ich den Leuten auch an dem Abend, das ist so eine kleine Frage, die ich stelle. Wie viele Wochen glaubst du, wirst du leben? Jeder weiß, dass wir so ungefähr 80 Jahre leben, aber wie viele Wochen leben wir? Und dann kommen zum Teil völlig absurde Zahlen und die Antwort ist 4000 Wochen. Das heißt, nächste Woche ist wieder eine Woche von deinen 4000 Wochen um und mir schenkt das so einen ganz anderen Blick auf die Zeit und sich dann bewusst zu machen, du kannst das jetzt hier alles immer so betrachten wie, da bist du noch nicht gut genug und da hast du noch ein Defizit und da muss noch besser werden, aber du kannst einfach mal sagen, ey, jetzt von diesem Tag bis nächste Woche, weiß ich nicht, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag habe ich wieder eine Woche Zeit, was zu verändern, was anzugehen oder es einfach so zu genießen und deswegen passt das doch ganz gut zum Song.
Und ich danke Ihnen, Herr Winscheid, dass Sie uns von Ihrer Zeit ein bisschen geschenkt haben. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke. Alles Gute und bis ganz bald. Tschüss, Frau Werner.
Tschüss.